Dann freue ich mich sehr, dass Jens Schlierter mit seinem Vortrag die heutige Tagung beginnen wird. Jens Schlierter, ich habe mich erlaubt nachzufragen, ob ich Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch den Namen aussprechen darf, Schlierter oder Schlierter, genau. Er ist Professor für Religionswissenschaften an der Universität Bern. Er hat Philosophie, vergleichende Religionswissenschaft, Tibetologie und Buddhismuskunde studiert in Bonn und in Wien. Aktuell hat er auch ein SNF-Projekt im Rahmen des NFP 80 zusammen mit Andrea Rotha, Cornelia Nickli und Carla Hagen. Jetzt sehe ich euch alle drei hier auch. Sehr schön, dass ihr auch hier seid. Genau zum Thema How Worldviews Shape Social Responsibility. Zu den Forschungs- und Lehrschwerpunkten von Jens Schlierter gehört die Ideengeschichte des indo-tibetischen Buddhismus, systematische Religionswissenschaft, Bioethik der Religion und, wenn ich das richtig verstanden habe, verstehst du dich auch an der Schnittstelle zwischen Religion und Philosophie in vergleichender Perspektive. Genau. Und aktuell beschäftigst du dich wissenschaftlich, ich hoffe wissenschaftlich, mit Nahtoderfahrungen. Ich freue mich sehr auf den Vortrag.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, hier den Anfang auch machen zu können mit ein paar grundlegenden Überlegungen zu spiritualistischen Mythotheorien, wie ich es nennen möchte, Erzählmuster esoterischen Verschwörungsdenkens. Ich beginne mit ein paar ganz grundlegenden Überlegungen. Egil Asprem, Asbjørn Dierendal und David Robertson, die unlängst eine Publikation Handbook of Conspiracy Theory vorgelegt haben, beschreiben das Verhältnis zwischen Verschwörungstheorie und Religion auf eine dreifältige Weise. Einerseits gibt es natürlich Verschwörungstheorien in religiösen Traditionen, dann solche überreligiöse Traditionen, vor allem natürlich in der europäischen Religionsgeschichte über die jüdische Tradition. Und dann aber stellt sich auch die Frage, Verschwörungsdenken und religiöses Denken, gibt es da noch grundlegendere Strukturgemeinsamkeiten? Für Letzteres wurde auch unlängst von Stefan Heeb Verschwörungsglaube und religiöser Glaube eine Art zu denken argumentiert, ich zitiere, Verschwörungsglaube und religiöser Glaube weisen so viele Gemeinsamkeiten auf, dass sie als zwei Seiten einer Medaille betrachtet werden können. Dem würde ich nicht ganz folgen wollen, sondern gerne ein etwas differenzierteres Bild zeichnen. Was sicherlich gesagt werden kann, ist, dass Verschwörungstheorien in den Religionsgeschichten in globaler Perspektive sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ich würde also sehr gerne dafür argumentieren wollen, dass spezifische Gegebenheiten der europäischen Religionsgeschichte Verschwörungsdenken und Verschwörungstheorien begünstigt haben. Das sind vor allem strukturelle Besonderheiten, die beispielsweise in dem Konzept europäische Religionsgeschichte von Burkhard Gladigo beschrieben worden sind, namentlich eine dominante Mehrheitstradition, die andere abdrängt und als verdrängte, zurückgewiesene Alternativen mitführt. Seien das esoterische Traditionen aus der Antike, wie Gnosis und Manichäismus, seien das heretische Traditionen in der christlichen Tradition oder andere pagane, schamanische etc. Das heißt also, diese spezifische Konstellation einer dominanten Mehrheitstradition und abgetrennten Alternativen ist für verschiedene Religionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine besondere Konstellation Europas. Das heißt also, es ist interessant beispielsweise, etwa in Indien oder in China nach entsprechenden Verschwörungsmythen und Narrativen zu suchen. Die gibt es wohl, aber sie unterscheiden sich doch ganz wesentlich. Und in neueren Studien kann man sehen, dass beispielsweise im Japan der Kaiserzeit Verschwörungstheorien auftreten, die aber doch unterschiedlich sind. Ich möchte hinweisen auch später auf die Erzähltheorie und die kognitive Narratologie, die meines Erachtens hier sehr wesentliche Beiträge geleistet hat. Und da gibt es einen spezifischen Zweig auch in der Religionsforschung. Dort fragt man eben, wie fiktionale Texte Beispielsweise Supernatural Fiction, ein sehr beliebtes Genre, insbesondere Jüngeren, mit einem Wirklichkeitsbezug ausgestattet werden. Und zu guter Letzt werde ich etwas eingehen auf die Frage, gesetzt den Fall, also man setzt Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien und Religionen gleich, dann geschieht das häufig unter dem Aspekt der Kontingenzbewältigung einer bekannten Theorie, eben in der Soziologie entstanden, in der Religionswissenschaft übernommen. Stimmt das denn und wie plausibel ist das? Ganz generell, mein Interesse an diesem ganzen Bereich bezieht sich auf die religionsproduktive Rückseite von der verschwörungstheoretischen Kritik an institutionalisierter Religion. Ich möchte also die These vertreten, dass Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien innovative Orte sind für mythopoetische Prozesse, wie ich es nennen möchte, also für auch das Entstehen neuer spiritueller Vorstellungen. Und dafür kann man auch jetzt die Covid-Krise als Beispiel nehmen. Warum spiritualistische Verschwörungstheorie? Spiritualismus ist einerseits ein Begriff, der aus der Theologie stammt, eine theologische Auffassung, nach der der göttliche Geist, Spiritus im menschlichen Körper, in der Natur und der Welt anwesend ist. Älterer Begriff dafür war schwärmerische Religion. Also davon hat es sicherlich Aspekte. Zum anderen aber heißt Spiritualismus heutzutage auch als Terminus technicus eine Bewegung im 19. Jahrhundert zulassen, oder?
Ablehnen,
aber gerne doch. Das heißt, Spiritualismus als der okkulte Glaube, Lebende könnten Tote kontaktieren. Das verweist natürlich auf ein alternativ religiöses Milieu. In diesem Sinne werde ich es weniger benutzen. Also spiritualistisch dann bezugnehmend auf okkulte Kräfte, eingeweihtes Wissen, esoterische und ganzheitliche Wirklichkeitsauffassungen und als Mythotheorie würde ich es bezeichnen wollen, weil es der Form nach doch Theoriemomente in sich trägt. Zwei Leitfragen können dabei verfolgt werden. Wie legen Muster esoterischer Spiritualität ein Verschwörungsdenken nahe und welche Funktionen haben diese spiritualistischen Mythotheorien, die man eben auch ja, viel besser wahrscheinlich noch mit Conspirituality bezeichnet. Aspekte, die ich hier für wichtig erachte, ist zum einen eben schon erwähnt, die Kenntnisnahme eines esoterischen Geheimnisses. Dann eine ontologische Konzeption von nicht sichtbaren, verborgenen, aber wirkmächtigen Energien. Dann eine bestimmte Form der kasuistischen Exegese, also dass man nur bestimmte Merkmale in Texten oder der Wirklichkeit wahrnimmt und auf eine besondere Weise neu kontextualisiert. Auch natürlich etwas, was in religiösen Traditionen gewachsen ist. Aber dann ganz entscheidend ein besonderes Geschichtsmodell von antagonistischen Kräften, schwarz und weiß, als Form der Geschichtsentwicklung, die für Eingeweihte zugänglich ist. Und zu guter Letzt kann man sehr schön sehen, dass in spirituellen Kreisen die Oralität als Medium bevorzugt wird und insofern auch die neuen Medien mit ihrer Zwischenstellung zwischen Oralität und Literalität sehr gut geeignet sind, um Verschwörungstheorien zu transportieren. Es wurde schon darauf hingewiesen, auf Ward und Voas. Ich will vielleicht deswegen auch nur sagen, Sie haben argumentiert, Conspirituality sei eine Political-Spiritual Philosophy. Die Auszeichnung als Philosophie finde ich durchaus interessant und würde auch selber gerne auf dieses Element des philosophischen Wert legen wollen, weil in der Tat kann man zeigen, dass beispielsweise von der platonischen Konzeption einer Höhle, in der sozusagen ein Schauspiel abläuft, welches die Menschen ohne sich wirklich daraus selber befreien zu können ansehen, bis hin zu den kartesianischen Meditationen und einem bösen Dämon, der den Menschen die wirkliche Welt vorenthält und Träume induziert, bis hin zu Matrix, dem Film, und den Vorlagen von Philip K. Dick man sicherlich eben eine philosophische Tradition des erkenntnistheoretischen Idealismus in diesen Verschwörungstheorien, so sie denn intellektuell werden, aufzeigen kann. Insofern finde ich diese Auszeichnung nicht völlig verkehrt. Aber es wurde auch schon darauf hingewiesen, Asprem und Dierendahl haben sehr richtig bemerkt, dass das weder neu noch überraschend ist. Vielleicht nur kurz, denn es wird sicherlich noch von Asbjörn darauf hingewiesen werden. Das Cultic Milieu ist hier eine zentrale Analysekategorie, darauf aufbauend auch in der neueren Forschung Wouter Hanegraaff über Rejected Knowledge als eine besondere Form sozusagen, die Verschwörungsdenkende als ihr eigenes Schicksal erachten, nämlich über ein Wissen zu verfügen, welches zurückgewiesen wird. Es wurde auch schon erwähnt, der Rahmen ist hier sicherlich auch natürlich die Geschichte der Aufklärung und der wissenschaftlichen Rationalität, der Entzauberung der Welt. Ich möchte aber auf ein ganz besonders entscheidendes Element hier gerne hinweisen, was Asprem Dierendahl schon herausgestellt haben, nämlich die Occultist Apostasy, nämlich die Beobachtung, dass Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen im esoterischen Bereich sehr häufig von Menschen präsentiert werden, die ursprünglich einer Gemeinschaft angehört haben, aber aufgrund von internen Machtkämpfen beispielsweise in Distanz geraten zu dieser Gemeinschaft und dann ihr okkultes Wissen und ihre esoterische Weltdeutung gegen diese Gemeinschaft richten. Also so etwas wie einen Kampf, den die in sozusagen im Schlaf befindliche Öffentlichkeit gar nicht wahrnimmt, die hinter den Kulissen aber tobt. Und das ist insofern interessant, weil hier dann weiterhin okkultes Wissen vorausgesetzt wird, aber eben auch nicht mehr sozusagen im Rahmen einer Gemeinschaft artikuliert wird. Ganz kurz und schnell will ich auf neuere Forschungen verweisen, die an der Universität Bern durchgeführt worden sind, noch nicht publiziert sind, von Silke Adam, Ernesto de Leon und ihrem Team über eine empirische Untersuchung, die sie im Zeitraum von März bis Mai 2020 machen konnten, ein Web-Tracking mit einem Browser-Plugin, welches ermöglicht, die Seiten zu analysieren und nachzuvollziehen, die aufgerufen werden. Und sie haben in ihrem Sample gesehen, dass etwa 12% sich hauptsächlich in sogenannten Hack-Medien, wie sie es nennen, informiert haben über die Covid-Krise. Das bedeutet Hyperpartisan Alternative Conspiracist, also stark parteilich ideologisch geprägte Medien, die sich als Korrektiv zum Mainstream verstehen und ganz besonders Verschwörungsnarrative transportieren, wie spiritonline.de oder eben klar.tv, das viele Anwesende sicher sehr gut kennen. Ja. Interessant ist nun, dass sie in dieser Untersuchung dann zusätzlich Befragungen durchgeführt haben und hier eben zwei Verschwörungstypen unterscheiden, die eigene Regierung als Verschwörer und als Verschwörungstyp 1 oder eine ausländische Macht. Im deutsch-schweizerischen Vergleich konnten sie herausstellen, dass etwa 20-35% von einem gewissen oder einem möglichen Wahrheitsgehalt von Thesen ausgehen, wie beispielsweise der Bundesrat oder die Bundesregierung in Deutschland hat die Corona-Krise eigentlich genutzt, um Zwangsimpfungen einzuführen oder um von wirtschaftlichen Problemen abzulenken und so weiter. Das ist insofern interessant, weil es auch, glaube ich, anschließt an Forschungen, vielleicht sogar noch eine etwas größere Zahl an denen, die wirklich Verschwörungsnarrative für richtig halten. Die Zahl scheint also keinesfalls mehr marginal zu sein und nur das möchte ich jetzt zunächst aus diesen Forschungen ziehen. Beispielsweise die chinesische Regierung hat das Virus gezielt im Labor gezüchtet. Das hat doch eine ganze Menge an Zustimmung. Ich will aber, weil diese Untersuchungen nicht spezifisch... Entschuldigung, bitte.
Ich konnte das nicht gut lesen.
Ja.
Die 74% Ablehnung.
Genau, das ist, genau, das Violette ist Ablehnung, Grün ist könnte sein und Gelb ist ich weiß nicht. Ja. Das heißt, man muss natürlich genau die Fragen sich ansehen, ich stimme zu, ich stimme mehr oder weniger zu, sind dann die entsprechenden Fragen. Aber eben in unserem Projekt wollen wir vor allem dort, wo wir auf solche Verschwörungsnarrative stoßen, qualitative Interviews führen und haben damit begonnen, um, wenn sich dieses Thema ergibt, vielleicht auch etwas mehr über das die Gesamtanlage dieser Weltanschauung in Erfahrung zu bringen. Ich will ganz kurz noch erwähnen, dass natürlich aus religionswissenschaftlicher Perspektive interessante Verschränkungen zwischen literarischen Verschwörungsnarrativen und solchen, die für wahr gehalten werden, bestehen. Ein Beispiel wäre Dan Brown, The Da Vinci Code, das sicherlich die meisten unter Ihnen kennen. Das war ein sehr erfolgreiches Buch und ist es immer noch, in dem eine Verschwörung aufgedeckt wird, dass Jesus mit Maria Magdalena liiert war, ein leibliches Jesuskind, eine Blutlinie, wie es im Buch heißt, in Gang gesetzt hat, das aber von der katholischen Kirche unterdrückt worden ist und schlussendlich eben kommen die beiden auf die Spur dieser lang angelegten Verschwörung. Interessant ist, dass zu guter Letzt eben auf narrative Weise der Status quo einer der Beteiligten, nämlich von Sophie Neveu, sich klärt, dass sie selbst nämlich in diese Blutlinie gehört, also eine höhere spirituelle Abstammung hat. Und das ist insofern jetzt sehr interessant, weil ein Fallbeispiel für nicht nur Kirchenkritik, sondern auch für eine religionsproduktive Seite dieser Verschwörung, weil nämlich sozusagen das verdrängte Weibliche hier zu seinem Recht kommen soll, Vorstellungen der Hierogamie wiederbelebt werden und so weiter. Und ganz Ähnliches eben kann man auch in religiösen Verschwörungstheorien sehen, die auf spiritualistischer Grundlage aufruhen. Also dieses spirituelle Empowerment, das einhergeht mit der Kritik an einer säkularen Elite, setzt natürlich voraus, dass es ein Gesellschaftssystem gibt, das ausdifferenziert genug ist, dass sich säkulare Institutionen gebildet haben, weshalb ich auch dem Argument folgen möchte, dass spiritualistische Verschwörungsmythen oder Mythotheorien nur dort wirklich greifen, wo es ein solches ausdifferenziertes Gesellschaftssystem gibt. Die Funktion ist weiterhin, dass etwas, was immer schon gewusst worden ist, noch einmal aktualisiert und bestätigt worden ist. Das heißt also, eine Form von Bedeutsamkeit, die man vielleicht als esoterische Konsenstheorie bezeichnen könnte, anstelle von irgendwelchen überprüfbaren, wahrheitsdefiniten Konzeptionen von Wahrheit. Zu guter Letzt gibt es natürlich auch eine psychologische Deutung von solchen spiritualistischen Verschwörungsnarrativen, auf die ich auch nicht hier weiter eingehen kann, die eine Hermeneutik des Verdachts ansetzt bis hin zu Paranoia. Die Frage ist aber nun, welche Funktion haben sie? Und damit komme ich nun zum letzten Teil. Sicherlich hat es Ähnlichkeiten zu religiösen Auffassungen, dass Überprüfungsstrategien häufig ausgesetzt werden. Ein sehr interessantes Beispiel, wie das geschieht, ist jene berühmte Comet Ping Pong Pizzeria, die eben als Ort eines Kindsmissbrauchsverschwörerrings angesehen worden ist, 2016, zu Zeiten des Wahlkampfes in den USA. Interessanterweise in sehr vielen Medien darüber berichtet worden ist, was sich an diesem Ort alles zuträgt, aber Sehr selten wurde dieser Ort in investigativer Absicht überhaupt aufgesucht. Das heißt also, eine Funktion war es offenbar, dieses Wissen nicht zu überprüfen, sondern in einer Form der Potentialität am Leben zu erhalten. Hier möchte ich auf Kognitionspsychologen wie Steven Pinker und andere hinweisen, die davon ausgehen, dass sozusagen zwei Zonen existieren, eine der physischen Objekte und des überlebenswichtigen Alltagswissens und dann eine Zone jenseits der unmittelbaren Erfahrung, in der man über die ferne Vergangenheit, die unbekannte Zukunft, entfernte Akteure der Macht und so weiter etwas aussagt. Und in Bezug auf diese zweite Zone werden Narrative wichtig, die inspirieren oder moralisch eine Grundlage bereitstellen, aber eben nicht solche, die überprüft werden können überhaupt. Und das nun wiederum führt mich dazu, die Frage zu stellen, ob diese Kontingenzbewältigungspraxis, die angenommen worden ist, wirklich eine sehr gute Erklärungsmöglichkeit ist für die Existenz von solchen spiritualistischen Verschwörungstheorien. Diese Formel Kontingenzbewältigungspraxis geht bekanntlich auf Luhmann, auf Lübbe und Blumenberg zurück. Wer sie erfunden hat oder als erster ist unklar. Die These ist aber, dass es eben bei Verschwörungsmythen ein monokausales Sinnmuster gibt, welches eine Geschichte auf eine bestimmte Weise deutet und damit recht ähnlich wie eine Kontingenzformel funktionieren könnte. In der Fassung von Niklas Luhmann in kürzester Form eine Kontingenzformel ist eine solche, die jedem negativen Ereignis in der Welt auch eine positive Sinndeutung gegenüberstellen kann. Ja, und insofern wäre dann immer eine Antwort zu erwarten. Ich bin nicht überzeugt, dass das durchgängig auf Verschwörungstheorien spiritualistischer Art zutrifft, denn viele haben nun nicht einen kompletten, in der Hinsicht vollständigen Deutungsanspruch von Selbst und Welt. Die bessere Deutung scheint mir in der Mythostheorie vorzuliegen. Und hier würde ich vor allem auf Hans Blumenberg verweisen wollen. Er argumentiert, dass es eine übermächtige, komplexe Wirklichkeit gibt und dass Mythen nun nicht die Funktion haben, irgendeine Frage zu beantworten. Mythen beantworten gar nichts, argumentiert er, sondern die Funktion ist, die übermächtige Wirklichkeit auf Abstand zu halten, von sich fernzuhalten. Wieder Beispiel der Pizzagate. Man geht eben gerade nicht an diesen Ort, denn dieser Ort ist im Grunde genommen der Ort des Chaos, der Abgründe, die sich auftun. Man hält sich von diesem Ort gerade fern. Der Mythos, so Hans Blumenberg, braucht keine Fragen zu beantworten. Er erfindet, bevor die Frage akut wird und damit sie nicht akut wird. Und in dieser Hinsicht wäre man eben mit bestimmten Merkmalen von Verschwörungsmythotheorien, wie man sie dann auch ausdrücken könnte, sehr gut gefahren mit dieser Deutung, weil deutlich wird, dass es eben gar nicht darum geht, irgendwelche Aussagen über Welt zu treffen, sondern es ist eine Evokation, die Welt auf Abstand zu halten. Ja, und eine Entwirrung aus Geschichten in dieser Hinsicht ist unmöglich. Ein zweiter Punkt, den Blumenberg noch hervorhebt, ist die Anthropomorphisierung des Unheimlichen, die in Mythen geschieht. Hier würde ich zustimmen, aber noch dazu nehmen, dass natürlich in der Covid-Krise sehr deutlich wird, dass das Unheimliche auch durch den Menschen hervorgebrachte Institutionen sind, wie Virologie als Wissenschaft, wie staatliche Institutionen, die Covid-Maßnahmen durchgesetzt haben und so weiter. All das wird sozusagen ebenfalls als Ort des Unheimlichen identifiziert, als etwas, was sozusagen der eigenen Auffassung entgegensteht. Ja, religionsgeschichtlich ist sicherlich eben die jüdische Weltverschwörung hier im Hintergrund, auf die ich vielleicht nicht weiter jetzt eingehen möchte, sondern zu guter Letzt noch einmal betonen möchte, meines Erachtens eben die Ausdifferenziertheit eines Gesellschaftssystems entscheidend, denn man muss sozusagen argumentieren, dass es dominante religiöse Institutionen gibt, die ihrerseits eine Koevolution erfahren mit dem Finanzsystem und rechtsstaatlichen Institutionen, mit Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter, und dass dann aber eben eine kleine Verschwörergruppe, die ihrerseits eben sehr oft und interessanterweise in der europäischen Religionsgeschichte fast durchgängig eben eine religiöse Minderheit ist, dass die sich entweder der dominanten religiösen Institution diese aneignen, unterwandern oder direkt andere, vor allem eben die Schnittstelle Finanzsystem und insofern hier doch sehr deutlich Momente der europäischen Religionsgeschichte im Hintergrund liegen, die das begünstigt haben. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.